Jo, herzlich willkommen, hier ist Radio X, das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir sind hier im Studio, begrüßen euch an den Hörgeräten, sei es jetzt an den UKW-Empfangskisten, wie sagt man, Röhrendingens oder mit Transistor, oder auch an den supermodernen, hochtechnologisierten Streaming-Endgeräten, also euren Webbrowsern oder wie man das... Also, kurze Rede, lange Rede,
kurzer Sinn. Ja, bei euch heute im Studio sind der Michael.
Hallo, und der Nils, ich grüße dich.
Hallo Michael. Und heute haben wir den 16.04.2014 und solltet ihr auf eurem Kalender sehen, dass der Donnerstag, der 17.04.2016 gerade stattfindet, dann hört ihr die Wiederholung, die nämlich morgen in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr ausgestrahlt wird.
Stimmt, wir werden ja manchmal wiederholt, unsere Sendung, aber all diese Infos kriegt ihr ja auch auf der radiox.de-Seite, also radiox.de, wenn ihr die Webseite anruft, dann könnt ihr auch genau das Programm sehen und da stehen auch drin, welche Sendung gerade läuft und ob das auch eine Wiederholung ist oder nicht.
Genau, und ansonsten kann man da auf absmagazin.de nochmal unsere Sendung auch nachhören.
Genau, das ist jetzt eine andere Sache. Genau. Also das eine war radiox.de.
Stimmt, Radio da kann man nicht nachhören, da kann man nur das Programm sehen.
Auf absmagazin.de, das ist sozusagen die Seite unserer Redaktion, da kann man dann auch nochmal alle unsere alten Sendungen nachhören und ja, sich noch ein bisschen schlau machen oder wenn man gerade im Stress war und das nicht genau.
Naja, wisst ihr. Ja, oder wenn man einfach mal ein paar freie Stunden hat und gerne mal etwas was nachhören möchte oder sich denkt, ach, da höre ich doch nochmal rein, dann seid ihr herzlich eingeladen, absmagazin.de.
So darf das aber nicht weitergehen. Wir erzählen irgendwelches Zeug. Wir müssen jetzt mal zum Punkt kommen. Wir haben heute super Themen dabei.
Ja,
deswegen
am Start.
Genau. Es geht um was geht's? Um Zeitungen. Sollen wir überhaupt hier über Zeitungen reden, wenn wir jetzt hier im Radio sind?
Auf alle Fälle. Denn wir sind ja auch hier bei diesem Medium, wenn ich an unser Morgenmagazin Scrambled Eggs denke, auch da haben die Zeitungen einen hohen Stellenwert und Zeitungen haben was mit Medien zu tun und Radio ja auch mit Medien. Und von daher ist es einfach eine Frage der Solidarität, dass man also auch mal über den elektronischen Tellerrand oder elektrischen Tellerrand in diesem Fall hinüberschaut. Und das wollen wir heute tun. Wir haben Manfred Moos eingeladen. Er ist von Verdi und er ist dort für den Fachbereich Medien zuständig hier beim Bezirk Frankfurt. Hallo, Herr Moos.
Hallo.
Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass in den letzten Tagen ein Abschluss stattgefunden hat, ein Tarifabschluss in der Druckindustrie. Und das wollen wir als Anfang nehmen für unsere Sendung und später wollen wir dann auch nochmal über die aktuelle Situation bei der Frankfurter Rundschau sprechen. Ja. Und da hat es ja auch einen Warnstreik gegeben letzte Woche, aber vielleicht benutzen wir einfach mal die Situation in der Druckindustrie als Einstieg für unsere Sendung. Herr Moos, am 11. Diese Woche kam über die Medien, dass es eine Einigung gab in der Druckindustrie. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, wie groß die Druckindustrie heute noch ist und wen das so alles betrifft. Und dann auch im Einzelnen können wir nochmal darüber sprechen, was dieser Tarifabschluss gebracht hat.
Ja, die Druckindustrie ist eine kleine, aber feine Branche in Deutschland. Wir haben auch einen bundesweiten Flächentarifvertrag. Unter die Druckindustrie fallen in erster Linie, das ist für uns die relevanteste Teilbranche, die Zeitungsdruckereien, aber auch alle anderen Druckereien, angefangen von denen, die Visitenkarten, Plakate etc. herstellen, bis hin zu den Großdruckereien, die mit verschiedenen Druckverfahren, bekannt ist vielleicht das Wort Tiefdruck, zum Beispiel Titel wie Stern oder Spiegel herstellen, und auch Wertpapierdruckereien, die also unser Bargeld, unsere Pässe produzieren. Das ist so im Großen und Ganzen die Druckindustrie mit aktuell bundesweit noch ca. 150.000 Beschäftigten. Weit weniger als noch vor einigen Jahren. Wir haben einen sehr starken Rückgang der Beschäftigung zu verzeichnen. Das hat sehr viel mit dem Wandel der Konsumgewohnheiten im Medienbereich zu tun. Auflagen gehen zurück, Anzeigen wandern von Print ins Internet. Und das wirkt sich auch auf unsere Tarifverhandlungen aus, weil die Verlage, die Zeitungsdruckereien darüber klagen, dass die Einnahmen nicht mehr so sprudeln, wie das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch der Fall war.
Mhm. In der Druckindustrie gab es also jetzt diese Tarifauseinandersetzung und die ging eigentlich relativ glimpflich, so in der Außenbeobachtung vonstatten. Also es gab keine Warnstreiks, es gab auch keine...
Oh doch.
Ja, gut, genau. Was war da in der Tarifauseinandersetzung denn genau los? Denn also ich habe das nicht so direkt bemerkt und ich habe auch das Gefühl, dass das so in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen vorbeigegangen ist.
Das ist nicht außergewöhnlich, dass das zum Teil unbemerkt bleibt. In den Zeitungen wird wenig darüber berichtet. Sie sind auch selbst Betroffene. Und von daher ist die Zurückhaltung bei der Berichterstattung über diese Tarifrunde, die ist relativ offenkundig. Wir haben in insgesamt 5 Verhandlungsrunden über einen neuen Lohntarifvertrag uns verständigt. Der ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Berlin abgeschlossen worden, und begleitet waren diese Tarifrunden von einer ganzen Reihe von Warnstreiks. Bundesweit haben wir in rund 50 Druckbetrieben gestreikt. Hier in Hessen gab es in Mörfelden eine Reihe von Warnstreiks. Das ist die Großdruckerei, wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Bild-Zeitung, Frankfurter Rundschau und eine ganze Reihe anderer Blätter bis hin zu einer Teilauflage der Zeit gedruckt werden. Und da konnte man an den Tagen nach den Streiks in der Regel auf den ersten Seiten der betroffenen Zeitungen einen kleinen Kasten finden, wo dann zu lesen war, wegen Streiks in der Medienbranche kam es zu Beeinträchtigungen oder in ähnlicher Weise ist darüber berichtet worden.
Früher kann ich mich erinnern, dass also wenn so Druckerstreiks waren, der Umfang der Zeitung doch deutlich abgenommen hatte oder es gar keine Ausgaben gab an den betreffenden Streiktagen. War das doch in diesem Fall nicht unbedingt so. Und wenn ja, woran lag das?
Die Beobachtung ist richtig. Seit einer ganzen Reihe von Jahren gelingt es nicht mehr, das Produkt durch Streiks komplett zu verhindern. Das liegt zum einen an neuen Drucktechniken, neuen Maschinen, die mit relativ wenig Personal bedient werden können. Im Fall jetzt Sozietätsdruckerei Mörfelden ist es dann so, dass auch die Führungsebene des Unternehmens dann abgeordnet wird zum Drucken. Da werden schon rechtzeitig vorher Zusatzarbeitskräfte von Verleihfirmen reingeholt, da werden Rentner aktiviert, wird alles getan, um die Streikfolgen abzumildern. Das heißt, es erscheint die Zeitung, es ist aber meistens eine vereinfachte Ausgabe. Es werden dann zum Beispiel in der Frankfurter Neuen Presse oder auch in der Frankfurter Rundschau, die davon betroffen waren, wird dann ein durchgängiger Lokalteil gedruckt. Ansonsten ist es ja so, dass diese sogenannten Kopfblätter eine andere Erscheinungsweise je nach Region haben. Dort gibt es spezielle Seiten für den Hochtaunuskreis, für Frankfurt und so weiter und so fort. In Streikzeiten gibt es dann eine einzige durchgängige Ausgabe mit entsprechend reduzierter Berichterstattung. Und so schaffen die das, zumindest ein äußerlich einigermaßen unversehrtes Produkt herauszubringen.
Ja. Das ist ja auch bestimmt natürlich, also diese Möglichkeiten, wenn man das jetzt aus verschiedenen Blickrichtungen anguckt, ist natürlich auch dadurch enorm möglich geworden, dass sich ja die Berufsfelder sehr stark verändert haben. Also heute ist es ja so, dass ein Redakteur unter Umständen eben nicht nur seine Redakteursaufgabe, also Recherche und Artikel verfassen als Autor übernimmt, sondern eben genau auch, ich sag mal, gegenlesende Artikel im Satz bis zur vollständigen Herstellung der Zeitungsseite an einem Desktop-Publishing, das ist ja auch schon lange her, dass das so hieß, dass also sozusagen da so eine Hochspezialisierung, wie sie vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren noch stattgefunden hat, heute gar nicht mehr existiert und da deswegen das auch einfacher ist, dass unter Umständen von ganz wenigen Personen so eine Zeitung hergestellt werden kann, grundsätzlich.
Ja. Es sind viele Berufsgruppen, die früher unentbehrlich waren für die Zeitungsproduktion, sind komplett verschwunden. Wir finden den Setzer, den es mal gab, nicht mehr. Es gab Spezialisten für Bildbearbeitung. Das wird alles weitgehend inzwischen durch Computerprogramme übernommen. Die Redakteure schreiben ihre Texte. Das wird automatisch formatiert, fließt dann in vorgefertigte Layouts. Natürlich gibt es immer noch auch gestalterische Tätigkeiten, aber das ist marginal im Vergleich zu dem, was früher an Aufwand getrieben werden musste, um der Zeitung ein Gesicht zu geben. Insofern haben die Redakteure eine ganz wichtige Schlüsselfunktion und sie sind entscheidend in diesem Produktionsprozess und dann danach kommt praktisch der vereinfachte Druck, wie vorhin kurz beschrieben. Was sehr wichtig ist, ist dann allerdings auch die sogenannte Weiterverarbeitung, das heißt das Verpacken, der Versand der Zeitung. Das sind inzwischen Aufgaben, die auch zum großen Teil maschinell gemacht werden, aber dieser Prozess ist sehr störanfällig und wenn das nicht funktioniert, dann haben die Zeitungen ein Problem, weil eine Zeitung, die ein paar Stunden zu spät kommt, die können sie wegschmeißen.
Ja, die will dann keiner mehr haben. Lassen Sie uns jetzt nochmal auf den Tarifkonflikt beziehungsweise auf das Ergebnis zu sprechen kommen. Vielleicht kurz die Forderungen, die die Mitglieder, Sie und Ihre Mitglieder erstellt haben und was dann am Ende tatsächlich durchgesetzt werden konnte.
Wir sind reingegangen mit einer Forderung von 5,5% für 12 Monate Laufzeit. Die Diskussion darüber war davon bestimmt, dass die Kollegen aus der Branche gesagt haben, wir wollen nicht noch weiter abgehängt werden bei der Lohnentwicklung. Die 5,5 waren in diesem Jahr über verschiedene Branchen hinweg das, was man gefordert hat. Unsere Forderung wird ja meistens so zusammengestellt, dass wir schauen, was wird es für eine Preisentwicklung geben, also Inflation, wie ist die Produktivität. Und gibt es eventuell auch Nachhol- oder Umverteilungsbedarf? Und aus diesen drei Komponenten errechnet sich eine Tarifforderung. Wir kamen auf 5,5%. In diesem Fall war der Nachholbedarf entscheidender Faktor, weil wir in der Druckindustrie in den vergangenen Jahren ganz deutlich hinter Metallindustrie, hinter chemischer Industrie, hinter öffentlichem Dienst geblieben sind. Die Tarifsteigerung in den letzten rund 10 Jahren waren branchenübergreifend bei um die 20 oder über 20%. In der Druckindustrie lagen wir bei der Hälfte. Und das zeigt schon mal, dass wir da deutlich nachgelassen haben in den letzten Jahren. Und da haben die Kollegen gesagt, jetzt muss auch für uns mal was wieder drin sein. Von daher kam diese 5,5 zustande. Das Ergebnis, um das dann hier anzuschließen, war wie oft in Tarifverhandlungen natürlich nicht gleichlautend mit der Forderung. Wir haben aber erreicht, dass ab 1. Mai die Löhne und Gehälter um 3% erhöht werden. Im kommenden Jahr kommt nochmal 1 Prozentpunkt dazu. Und dann werden wir in 2016 voraussichtlich einen neuen Tarifvertrag verhandeln.
Und da haben die Mitglieder schon zugestimmt oder muss da noch die Urabstimmung laufen?
Es wird keine Urabstimmung geben, aber unsere Tarifkommission muss dem Ergebnis noch zustimmen. Die wird voraussichtlich Ende April tagen. Der Termin steht noch nicht exakt fest. Und dort wird dann endgültig über die Annahme abgestimmt.
Ja, ich denke, wir haben jetzt erstmal so einen groben Einblick in das Thema bekommen. Wir wollen dann aber nach einer kurzen Pause, die dann gleich folgen wird, noch weiterreden über die Situation in der Zeitungsbranche. Und ich hatte ja schon angedeutet, da am Beispiel Frankfurter Rundschau, da hat es ja in den letzten Jahren einiges an Entwicklungen gegeben. Und ich denke, wir können Herrn Moos und unseren Zuhörern jetzt mal eine kurze Pause.
Ja, ich denke, wir werden uns da einfach noch mal ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen allgemein gehört, was die ganze Branche angeht. Wir werden da bestimmt jetzt auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Davor hören wir noch eine Musik, jetzt doch noch mal aus dem elektronischen Bereich, ja. Fernsehen. Trotzdem, danach geht's wieder weiter mit Druckerfragen. Also bis gleich, wir sind gleich wieder da.
Ja, wir haben jetzt 16.18 Uhr und ihr hört immer noch das ABS-Magazin live aus Studio 1 hier bei Radio X, eurem einzigen Kuschelsender in Frankfurt.
Ist der Kuschelsender um diese Uhrzeit.
Ich sag ja. Und es folgt nicht der Sport, nein, es geht weiter mit Wort. Und ich hatte ja angekündigt, dass wir auch über die Frankfurter Rundschau heute sprechen wollen. Und vielleicht kann man da, Herr Moos, nochmal ein bisschen so die letzten Jahre Revue passieren lassen. Die Frankfurter Rundschau ist eine Zeitung, die wie viele andere zu kämpfen haben oder zu kämpfen hatten ums Überleben als Marke. Es sind ja auch viele Zeitungen im Laufe der letzten Jahre verschwunden vom Zeitungsmarkt. Es hat eine Zentralisierung auch stattgefunden. Es gibt also Zeitungen, die da auch richtige Monopole aufgebaut haben. Und wenn wir vielleicht also mal kurz gucken, die Frankfurter Rundschau wurde, ich glaube, 1949 gegründet, noch damals noch nicht als Frankfurter Rundschau und hat dann im Laufe der Jahre die Geschicke in der Bundesrepublik und in Hessen und in Frankfurt journalistisch begleitet bis so zur Jahrtausendwende. Und da kam dieses Schiff Frankfurter Rundschau, wenn ich es mal so sagen darf, ziemlich ins Schlingern und in unruhiges Gewässer. Und vielleicht können wir da einsetzen, dass Sie mal so erzählen, was da der Hintergrund ist, damit man das hier und jetzt und heute vielleicht auch besser einordnen kann.
Ja, die Geschichte der Rundschau ist natürlich sehr bewegt gewesen in den letzten 10, 12 Jahren. Sie ist aber nicht ganz typisch für die Zeitungsbranche. Also auf der einen Seite, klar, gab es ähnliche Probleme und Entwicklungen, wie sie viele Zeitungsverlage zu bewältigen haben, insbesondere der Rückgang der Kleinanzeigen. Wir haben ganz massive Rückgänge im sogenannten Rubrikenmarkt, das heißt insbesondere Wohnungsanzeigen, Autoanzeigen, Stellenmarkt. Das sind Anzeigen, die sich überwiegend ins Internet verlagert haben. Hier haben die Zeitungen insgesamt den Zug der Zeit nicht erkannt, als das in diese Richtung ging. Sie haben nicht schnell genug reagiert und dieses Geschäft selbst in die Hand genommen. Daraufhin sind zum Teil Branchenfremde eingestiegen und zum Teil wird das inzwischen aber wieder von einigen Großen der Branche auch in die Hand genommen, insbesondere Springer. Axel Springer AG ist da sehr aktiv und ist bei diesen ganzen Anzeigenportalen schwer am Machen. Insofern zeichnen sich da schon wieder auch Strukturen ab, wie sie im Zeitungsmarkt auch vorher üblich waren, dass einige Große den Markt dominieren. Die Rundschau hatte aber ein besonderes Problem. Sie war als Mischung zwischen überregionaler und Lokalzeitung hier in Frankfurt, war sie etwas ein Zwitter. Sie war nicht groß genug in der überregional, um die ganz großen Anzeigen auch zu bekommen, wie sie in der Frankfurter Allgemeinen oder in der Süddeutschen geschaltet werden. Und sie hatte auch am Schluss ihrer Entwicklung als noch in der Zeit vor der Insolvenz, hatte sie nicht mehr das Publikum, das die Rundschau in den 60er, 70er, 80er Jahren ausgezeichnet hat. Eine kritische akademische Öffentlichkeit, Studentenbewegung. Da ist natürlich auch spätestens mit der Gründung der TAZ einiges abgewandert. Und da hat die Rundschau es möglicherweise nicht geschafft, den Anschluss an viele Entwicklungen zu halten. Es kamen hausgemachte weitere Fehler hinzu, die Übernahme dann durch Dumont Verlag in Köln, der Regionalzeitungsverleger in Köln ist, auch einige andere Zeitungen in der Bundesrepublik aufgekauft hat, unter anderem dann später auch noch die Berliner Zeitung. Und da hat man aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, kein glückliches Händchen bei der Frankfurter Rundschau bewiesen. Da gab es nicht immer eine ganz klare Linie. Es gab Veränderungen, die von den Lesern nicht nachvollzogen worden sind. Und irgendwann glaubte dann scheinbar Dumont in Zusammenarbeit auch mit dem zweiten Gesellschafter, der SPD-Holding DDVG, dann die Notbremse ziehen zu müssen. Und das war im November 2012 überraschend dann der Gang zum Insolvenzgericht.
Das ist ja dann damit geendet, dass also die Frankfurter Rundschau als Label noch Bestand hat, aber in der ehemaligen Struktur nicht mehr vorhanden ist und jetzt beim Konkurrenzmitbewerber hier in Frankfurt bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelandet ist. Aber die Frankfurter Rundschau immer noch so ein eigenständiges Auftreten hat, das auch, glaube ich, momentan, also ich kann das nicht irgendwie empirisch belegen, aber den Eindruck habe, dass da momentan ein Team am Werk ist, dass die Frankfurter Rundschau doch in der allgemeinen Öffentlichkeit wieder mehr ins Interesse gebracht hat als Zeitungsblatt. Da hat es ja dann die Entwicklung gegeben, es gibt also eine Redaktion in Frankfurt, es gibt eine Redaktion wohl in Berlin und es gibt, und das ist ja eigentlich auch der Anlass, weshalb ich überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden bin, eine Redaktionsdienst oder einen Pressedienst, um genau zu sein, den Pressedienst Frankfurt, der exklusiv für die Frankfurter Rundschau arbeitet. Vielleicht können Sie uns da nochmal erklären, wie das so im Einzelnen zusammenhängt oder eben nicht zusammenhängt.
Ja, ich versuche das mal aufzudröseln. Auch nochmal ein ganz kleiner Rückblick, um die Dimensionen auch nochmal klar zu machen. Vor rund 12 Jahren war die Frankfurter Rundschau noch Arbeitgeber von ungefähr 1600 Beschäftigten. Nach der Insolvenz und der Übernahme durch den Konzern FAZ Sozietät hier in Frankfurt sind ganze 28 Beschäftigte aus der Redaktion übergegangen. Alle anderen, Differenz zu den 1600, sind in den letzten Jahren entweder in die Arbeitslosigkeit gegangen oder haben Aufhebungsverträge abgeschlossen, in die Rente gegangen. Das heißt, ein ganz massiver Stellenabbau über viele Jahre hinweg. Und die Insolvenz hat dann quasi den Schlusspunkt unter die sehr traditionsreiche Geschichte des Druck- und Verlagshauses Frankfurt mit Frankfurter Rundschau und der Druckerei in Neu-Isenburg gezogen. Die Übernahme durch die FAZ war seinerzeit im Jahr 2013, im Februar, die einzig verbliebene Möglichkeit, den Titel zu erhalten. Es gab keine weiteren Angebote von anderen Investoren, die tatsächlich bereit oder in der Lage gewesen wären, diesen Titel fortzuführen. Und die FAZ hat dann zugegriffen mit einem Konstrukt, das bis heute auf jeden Fall die redaktionelle Unabhängigkeit der Frankfurter Rundschau gewährleisten soll. Es gab ja immer Befürchtungen, das wird dann alles ein Einheitsbrei. Dem ist aber erkennbar nicht so. Es ist auch nachvollziehbar, so ein geschäftliches Interesse der FAZ, dass es nicht so wird, weil so kann man das ganze Spektrum, das Meinungsspektrum in Frankfurt und Umgebung bedienen. Und es würde null Sinn machen, jetzt die Rundschau auf FAZ oder neue Pressekurs zu trimmen, dann wäre sie auch überflüssig. Von daher gibt es ein geschäftliches Interesse. Die Anzeigen, die jemand hier in Frankfurt schalten will, die muss er allerdings, und das ist Grundlage für den geschäftlichen Erfolg, die muss er in allen drei Frankfurter Tageszeitungen schalten. Das merkt der Rundschauleser spätestens dann, wenn er mal die hinteren Seiten des Lokalteils aufblättert. Die Zahl der Todesanzeigen, die da veröffentlicht werden, die hat exorbitant zugenommen. Und das rührt aber alleine daher, dass es eine gemeinsame Anzeigenvermarktungsgesellschaft aller drei Zeitungen gibt, die jetzt im Grunde das Anzeigenmonopol auf dem Frankfurter Zeitungsmarkt hat. Das war der eigentliche Antrieb für die FAZ, die Rundschau zu kaufen, bevor irgendein anderer vielleicht dann hier in Frankfurt einfällt und dann nicht unbedingt die Rundschau, aber mit einem eigenen Titel oder mit einer Lokalausgabe auf dem Frankfurter Markt zugange ist. Man wollte verhindern, dass das Anzeigenpreisniveau nach wie vor so niedrig bleibt, wie es zu den Zeiten war, als die Rundschau noch eigenständig war. Die Anzeigenpreise hier in Frankfurt lagen bei weit unter der Hälfte des Bundesniveaus. Das ist allerdings dann auch ein weiterer Baustein gewesen für die Verluste der Frankfurter Rundschau.
Ja. Dann ist es aber ja so, die Frankfurter Rundschau, habe ich ja gesagt, die gibt's ja nach wie vor und ist auch redaktionell unabhängig. Und diese redaktionelle Unabhängigkeit hat ja mehrere Standbeine, die entwickelt wurden. Und da würde ich jetzt gerne nochmal kurz auf den Pressedienst zu sprechen kommen. Also nur mal einleiten auf den Pressedienst Frankfurt. Denn da sind zwei Begriffe, denke ich, wichtig, Leiharbeit und Werksverträge, die da eine große Rolle spielen, die aber auch branchenübergreifend in vielen anderen Bereichen des Arbeitslebens hier in unserer heutigen, der Gesellschaft, so wie sie sich heute darstellt, eine große Rolle spielen bei Lohndumping, bei Preisdumping und diesen Dingen. Vielleicht gehen wir einfach mal, machen wir anders. Entschuldigung, liebe Zuhörer, machen wir es so. Bevor wir jetzt zum Pressedienst gehen, gehen wir nochmal auf die Begrifflichkeit Leiharbeit und Werksverträge ein, weil die spielen dann beim Verständnis um die jetzige Situation doch eine Rolle. Leiharbeit, da werden Arbeitnehmer entliehen. Das ist so, sagt ja schon der Name, aber was bedeutet Werksverträge? Vielleicht können Sie uns das nochmal als Laien erklären, was da das Einzelne ist und wo der Unterschied liegt.
Um es mal einem einfachen Beispiel deutlich zu machen, wenn Sie Ihre Wohnung renovieren wollen und bestellen einen Malermeister, dann kommt ein Werkvertrag zustande. Sie bestellen bei dem Malermeister Arbeiten wie Wände tapezieren, Decken streichen und so weiter. Das liefert der gute Mann ab. Wenn es okay ist, zahlen Sie den vereinbarten Preis. Ihnen ist aber egal, ob er das selbst macht oder ob er Angestellte hatte, die das machen und wann er das macht, aber das dienstags oder mittwochs macht, das ist auch nicht unbedingt ganz entscheidend. Sie bezahlen also für ein Werk, das Sie von irgendjemanden bei irgendjemandem in Auftrag gegeben haben. Und ganz ähnlich funktionieren auch Werkverträge in der Industrie. Dort wird nicht alles mit eigenem Personal gemacht, sondern bestimmte Leistungen werden eingekauft. Das ist seit vielen Jahren gang und gäbe. Das Neue ist der Missbrauch von Werkverträgen, dass man also in der Konstruktion eines Werkvertrages dann Arbeitsverhältnisse schafft, die formal zwar diesen Vertragskonstruktionen unterliegen, aber im Grunde genommen nur dazu dienen, tarifliche Strukturen im eigenen Betrieb zu unterlaufen und zu verhindern, dass die gleichen Rechte wie die Stammbelegschaft eingefordert werden können. Das ist der eigentliche Grund für Werkverträge. Und das hat die Frankfurter Rundschau neu jetzt auch gemacht. Ein ganz großer Teil der Leistungen, die die Leser morgens vorfinden, sei es in der Papierausgabe, sei es auch in der digitalen Ausgabe, die ja auch eine nicht unerhebliche Rolle spielt, werden von einer Werkvertragsfirma erbracht, die mit der Rundschau einen Vertrag abgeschlossen hat, bestimmte Seitenteile, bestimmte Teile der iPad oder der digitalen Ausgabe zu liefern.
Ja, da werden wir uns ganz sicher auch nochmal gleich drüber unterhalten, was die elektronischen Fragen angeht. Aber nochmal vielleicht einmal ein Stück kurz zurück zum Verständnis mit dem Werkvertrag und der Situation. Wie sind da die Zusammenhänge? Wer hat da wem was zu sagen? Bei dem Beispiel zu bleiben eines Handwerkers, der im Haus was erledigt. Wenn da also jetzt zum Beispiel die Situation auftritt, da muss was nachgebessert werden oder da muss irgendwas arrangiert werden, vielleicht auch mit anderen Kollegen, dann ist es letzten Endes immer der Auftraggeber, der mit dem anderen Auftraggeber behandelt, sich einigt,
genau,
und der gegenüberliegende Auftraggeber, zum Beispiel der Handwerker, dann dafür sorgt, dass das umgesetzt wird. Das heißt, wenn jetzt da irgendwie ein Subunternehmer des Handwerkers ist oder ein Angestellter oder wie auch immer, dann ist der sozusagen erstmal gar nicht für den ursprünglichen Auftraggeber überhaupt gar kein Ansprechpartner. Das heißt, der unterhält sich immer mit dem Handwerker, mit dem er zuerst gesprochen hat. Das heißt, übertragen auf diese Situation jetzt zum Beispiel auch in größeren Firmen, wenn da jetzt Stammbelegschaft ist, zum Beispiel auch Management auf mittlerer Ebene oder auf unterster Ebene, Teamleiter oder so, und die haben jetzt mit Personen zu tun, die über eine andere Firma, über einen Werkvertrag in die Firma reinkommen, dann haben die eigentlich mit denen können die fachliche Sachen klären, oder? Wie ist denn das geregelt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also Sie haben zumindest kein Weisungsrecht gegenüber diesen Beschäftigten, die bei einer ganz anderen Firma angestellt sind. Die müssen in der Tat dann über die Geschäftsführung oder beauftragte Führungskräfte des Werkvertragsunternehmens gehen und sagen, wir hätten das gerne so und so. Und dann gibt wiederum die Werkvertragsfirma ihren Beschäftigten die entsprechenden Anweisungen. Das wird dann in vielen Fällen auch versucht in der Praxis durchzuhalten, weil die Konsequenz, wenn man das durchbricht, die kann schwerwiegend sein, wenn quasi der Auftragnehmer diesen Arbeitnehmern Anweisungen erteilt, dann ist sofort die Frage, ist das überhaupt ein Werkvertragsverhältnis oder ist es nicht doch am Ende eine Art Leiharbeitsverhältnis? Da kann nämlich der Auftragnehmer als Firma den Leiharbeitnehmern Weisungen erteilen, genau wie seinen eigenen Beschäftigten. Und wenn das der Fall ist, dann stellt sich die Frage, ist es nicht doch Leiharbeit und in dem Fall dann illegale, unerlaubte Leiharbeit, weil für Leiharbeit muss eine Genehmigung der Arbeitsagentur vorliegen. Gelten noch ein paar andere Rahmenbedingungen. Deshalb versuchen die Arbeitgeber in diesen Konstellationen Werkvertrag, das alles so zu konstruieren, dass es keinen unmittelbaren Kontakt zwischen Stammbelegschaft und Werkvertragsarbeitnehmern gibt, sondern das wird dann über andere Kanäle und Kontakte gesteuert. Konkreten Fall jetzt Frankfurter Rundschau bedeutet das, dass die eigentliche Redaktion, die noch bei der Rundschau angestellt ist, sitzt in einem eigenen Trakt. Die Werkvertragsarbeitnehmer des Pressedienstes Frankfurt sind davon räumlich getrennt und es gibt keine unmittelbare Zusammenarbeit und auch die klare Anweisung, dass zum Beispiel keine Teilnahme an Redaktionskonferenzen möglich ist, sondern das muss alles über Umwege zwischen den beiden Firmen geklärt werden.
Das heißt aber auch, dass das manchmal eine ziemlich knifflige Konstruktion ist, weil letzten Endes für manche fachlichen Fragen wäre es ja eigentlich, könnte man meinen, eigentlich sinnvoll, um in der Sache voranzukommen, sich da auf kurzem Dienstweg einfach zusammenzuschließen. Aber trotzdem können dann da Fallen auftreten, dass dann in der rechtlichen Dimension, was jetzt widersprüchliche Anweisungen angeht, das dann doch schwierig werden kann für alle.
Das ist in der Tat schwierig. Aber damit müssen die beteiligten Firmen umgehen. Das Risiko, dass das irgendwo schief geht, tragen diese Firmen. Wir sind allerdings angetreten, den Beschäftigten in ihrer ganz konkreten Situation mit unserer Forderung nach einem Tarifvertrag eine bessere Arbeitssituation zu ermöglichen. Da spielt das zwar eine Rolle, dass das eine Werkvertragsfirma ist, aber das ist jetzt nicht für uns so der ganz entscheidende Punkt. Ja. Wir sagen, die machen die gleiche Arbeit wie die Kollegen aus dem originären Verlag und es sollen auch mindestens eigentlich genauso bezahlt werden, weil sie einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für die Produktion der Frankfurter Rundschau leisten.
Da sind wir eigentlich genau bei dem entscheidenden Punkt jetzt, worum es geht, oder?
Wo wir hinwollen. Und ich denke, da spannen wir unsere Zuhörer jetzt noch mal ein paar Minuten auf die Folter.
Ja.
Werden hier sozusagen einen Interruptus, einen musikalischen vornehmen.
Dann gibt's jetzt noch mal ein bisschen was zu hören von, unseren All-Time Classic sozusagen, also die unüberbietbaren Bands, also ganz konkret Bonophonic. Ihr wisst, wir spielen die gerne, weil die sind einfach so gut.
Ja.
Gameboy also und Gitarre und Gameboy, sage ich da nur. Gitarre also los Gameboy. Geht's.
Danke.
Jo, das war jetzt Bonophonic. Hier sind wir wieder beim ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer Magazin auf Radio X. Ja, und wir unterhalten uns gerade über die Frage im Druckgewerbe, was ist da los, was ist mit den Zeitungen los, was ist in der Frankfurter Rundschau los und wollten eigentlich jetzt ein bisschen auf einen konkreteren Punkt kommen, nämlich die Arbeitsverteilung, wie sie zurzeit auch bei der Frankfurter Rundschau stattfindet.
Und natürlich auch die Arbeitssituation der Beschäftigten vor Ort und auch im Pressedienst Frankfurt, denn eben dieser Streik, der zahlenmäßig sehr klein eigentlich zu sein scheint. Dort arbeiten um die 50 Personen insgesamt. Die haben gestreikt und da haben fast drei Viertel, also 35 bis 40 Personen, dran teilgenommen. Herr Moos, wie ist da die Situation, die Arbeitssituation vor Ort? Und Sie hatten es ja gerade eben schon mal angedeutet, kurz vor der Musik. Um was geht es den Leuten dort? Heutzutage könnte man auch sagen, müssen wir froh sein, dass wir Arbeit haben. Ja, geht denen doch gut, können warm sitzen und aber so ist das, so ist die Realität ja nicht.
Klar, ist schön, wenn man Arbeit hat. Das sehen die Kollegen grundsätzlich natürlich auch so. Auch vor allem eine Arbeit, die sie gerne machen, die sie engagiert machen. Die sind natürlich gerne Journalisten. Nur wenn man das über mehrere Jahre hinweg macht und irgendwann merkt, wir sind eigentlich die Frankfurter Rundschau. Die Leser schätzen unsere Arbeit, aber sie wird nicht so bezahlt, wie das eigentlich üblich wäre, dann hört irgendwann auch der Spaß ein bisschen auf. Und der Punkt war jetzt bei den Beschäftigten des PDF, Pressedienst Frankfurt, vor einiger Zeit erreicht. Spätestens nachdem die Rundschau, die neue Rundschau vermeldet hat, dass man recht positive Ergebnisse wieder schreibt, aufgrund dieser Konstruktion, dass man quasi eine Zweiklassengesellschaft geschaffen hat aus noch einigermaßen gut bezahlten angestellten Redakteuren im Mutterhaus Frankfurter Rundschau. Das sind so circa 35, die dort arbeiten. Und in der zweiten Klasse, wenn ich es mal so sagen darf, dann die 50 Kolleginnen und Kollegen der PDF, die 20-30% weniger verdienen, aber sicher nicht weniger arbeiten. Und da hat es den Kollegen gereicht. Wir haben uns vor, denke ich mal, knapp ein Jahr dann das erste Mal getroffen, haben danach immer wieder darüber gesprochen, wie gehen wir das an, haben dann eine Tarifkommission gebildet und die Kollegen haben sich organisiert, zum Teil in Verdi, zum Teil im Journalistenverband. Wir arbeiten dort auch zusammen. Und jetzt im April war es dann soweit, dass wir gesagt haben, im Zuge der allgemeinen Streikbewegung, Druckereien, Verlage, versuchen wir, dass wir auch die PDF mal auf die Straße holen. Und das ist jetzt am 11. April dann zum ersten Mal passiert. Gemeinsam übrigens dann mit den Redakteuren der Frankfurter Neuen Presse, die quasi auf der anderen Straßenseite im selben Konzern ihre Arbeit machen und die Frankfurter Neue Presseredakteure, die streiken für den Flächentarifvertrag, der bundesweit verhandelt wird. Die PDF hat jetzt zunächst mal um den Einstieg in einen Tarifvertrag, der dahin führen soll, gestreikt.
Und da gehören ja auch immer zwei Parteien dazu oder zwei Seiten. Wie ist das von Seiten des Pressedienst Frankfurt denn aufgenommen worden? Wie sieht man denn da die Forderung? Was haben Sie für eine Resonanz?
Wir haben zweimal mit der Geschäftsführung verhandelt. Es gab kein nennenswertes Angebot. Man hat sich zwar verhandlungsbereit gezeigt, aber hier kommt dann die ganze Problematik dieser Werkvertragskonstruktion wieder zum Tragen. Der Geschäftsführer der PDF ist quasi nur formal ein Geschäftsführer. Die eigentlichen, die das Sagen haben, die auch das Geld haben, das sind die Herren FAZ und Sozietät. Die sitzen aber nicht mit am Tisch, sondern die sagen dem Geschäftsführer der PDF nur, sieh zu, wie du mit der Gewerkschaft klarkommst, von uns kriegst du keine Kohle zusätzlich. Dann muss der arme Mann mit uns verhandeln, aber muss bei jeder Gelegenheit eigentlich über die Straße telefonieren, kann ich, darf ich, was kann ich. Und das macht es, sage ich mal, nochmal besonders schwierig. Wir erfahren dann zwar, ja, man hat viel Verständnis dafür, aber kein Geld, will zumindest kein Geld dafür herausrücken.
Mhm. Und hat denn so eine Streikmaßnahme, die macht man ja dann, um also sozusagen eine Bereitschaft beim Gegenüber zu erzeugen, sich doch auf mehr einzulassen. Haben Sie da eine Resonanz bekommen als Streikende?
Also es gibt jetzt natürlich noch keine unmittelbare Verbesserung, was ein Angebot angeht, aber es gibt die Verabredung, dass wir uns möglicherweise noch in der Woche nach Ostern zu einer weiteren Verhandlung treffen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn es Bewegung gibt. Wir gehen davon aus, dass natürlich der Streik Nachdenken auf der anderen Seite nach sich zieht. Man hat dann immerhin gesehen, dass am Folgetag praktisch keinerlei regionale Berichterstattung in der Frankfurter Rundschau stattgefunden hat. Und das muss den Verantwortlichen klar sein, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, wenn sich hier nichts tut.
Das sind ja festangestellte Mitarbeiter bei der PDF. Ja. Also das sind jetzt keine Leute, die nur mal so auf Honorarbasis arbeiten, sondern die haben einen richtigen
Arbeitsvertrag. Die haben einen ganz normalen Arbeitsvertrag mit dieser Werkvertragsfirma.
Ja, und es gibt da auch einen Betriebsrat.
Ja, es gibt schon seit mehreren Jahren einen Betriebsrat, der eine sehr engagierte Arbeit macht. Und jetzt aufgrund seiner schon mehrjährigen Erfahrung natürlich auch eine Menge schon für die Kollegen erreichen konnte. Aber ein Betriebsrat hat vom Gesetz her auch ein paar Grenzen zu beachten. Und eine der Grenzen ist, er kann keine Tarifverhandlungen führen und er kann schon gar nicht zum Streik aufrufen. Das bleibt Gewerkschaften vorbehalten.
Ja. Und die Zusammenarbeit mit dem Journalistenverband ist gut, hatten Sie gesagt.
Also wenn Sie die Kollegen in der Diskussion erleben, dann merken Sie ja nicht, ist da jetzt jemand vom DJV oder in Verdi organisiert, sondern da ist ganz klar ein gemeinsames Ziel. Und insofern ist diese Zusammenarbeit auf der Ebene unproblematisch, auch wenn die Organisationen natürlich miteinander auch ein Stück weit konkurrieren. Und wir würden uns zwar wünschen, dass es auf Arbeitnehmerseite keine Konkurrenz gibt. Wir sind ja angetreten als Einheitsgewerkschaft für einen Betrieb. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Wir haben das auch in anderen Verlagshäusern und die Tarifverhandlungen führen wir in aller Regel gemeinsam.
Jetzt ist es ja so, dass also sowohl die ganzen Lokalbeiträge dort produziert werden. Also es gibt ja auch irgendwie noch Außenstellen. Hanau hatten Sie mal im
Vorgespräch gesagt. Das ist eigentlich die Haupttätigkeit, die Besetzung der regionalen Büros der Frankfurter Rundschau, ob das jetzt Hanau, Offenbach, Bad Homburg, Hofheim zum Beispiel sind oder Wiesbaden, das sind alles Außenredaktionen, die komplett von der PDF betrieben werden.
Ja, da haben wir also jetzt so mal zumindest den Einblick bekommen, was da die Problemlage auch für die dort Beschäftigten ist. Es ist ja, wir hatten ja vorhin kurz angedeutet, also dass die, wie hast du das so schön genannt in der Musikpause, die Transformation, denn Michael hat das eine Transformation vom Papier zum elektronischen Medium. Das, vielleicht können wir da nochmal mal einen kleinen Ausblick versuchen, also jetzt mit der Tarifverhandlung. Ist klar, da werden wir das einfach vom ABS-Magazin weiter beobachten und euch zu Hause an euren Hörgeräten oder wo immer ihr uns hören mögt, auch weiter berichten. Aber dieser Transformation vom Papier zum Elektronischen, was ist da so Ihre Einschätzung? Was bedeutet das also zum einen für die Beschäftigten in der Zukunft? Wir hatten ja am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen, was diese die Entwicklung im elektronischen Bereich, Druck und so weiter anbetrifft, was das für Arbeitsplätze gefordert hat. Wie ist da so der Ausblick für die Zeitungslandschaft? Hat das Papier noch eine Zukunft oder?
Also wir gehen davon aus, wie bei allen Medienumbrüchen wird es nicht eine komplette Ablösung des einen durch das andere geben. Es wird immer beides in Zukunft geben. Aber die Bedeutung der gedruckten Tageszeitung, das lässt sich jetzt auch schon an den sinkenden Auflagenzahlen ablesen, die wird zurückgehen. Es gibt ja auch viele Verlage, die spekulieren, wird es eher vielleicht nur noch irgendwann einmal in der Woche eine gedruckte, zum Wochenende hin eine gedruckte Ausgabe geben. Aber an dem Punkt, glaube ich, sind wir noch nicht. Gerade die Lokalzeitungen haben nach wie vor eine recht treue Leserschaft, ist auch eine Altersfrage, ganz klar. Parallel dazu läuft aber dieser Transformationsprozess. Es gibt kaum eine Zeitung, die keine Digitalausgabe produziert. Was die Zeitungen aber nicht geschafft haben, ist es ein tragfähiges Modell für diesen neuen Geschäftszweig zu finden, mit dem sich das auch finanzieren lässt. Ein Bezahlmodell steht für die Branche insgesamt immer noch in weiter Ferne. Herr Döpfner als führender Vertreter der Zeitungsbranche, Vorstandsvorsitzender Axel Springer AG, hat heute oder gestern gesagt, das sei die Überlebensfrage für die Zeitung. Es komme nicht darauf an, ob sie gedruckt oder in welcher Weise sie publiziert wird, sondern es kommt darauf an, wie man ein Modell findet, wie Leser oder Konsumenten für die Inhalte tatsächlich Geld bezahlen. Und das sind jetzt die Zeitungsverleger bisher schuldig geblieben.
Ja, also das ist natürlich ganz klar eine, ich sag mal, unternehmerische Frage. Ja, wie kann man da was machen, was dann am Ende funktioniert, dass auch jeder was mal rauskommt. Trotzdem, um jetzt nochmal bei der Frage aus der Arbeitnehmersicht zu bleiben, heißt das aber auch, dass es da schon eine gewisse, ich sag mal, Umorientierung geben muss. Also letzten Endes die Kernkompetenzen eines Redakteurs bleiben nach wie vor erhalten. Das behaupte ich jetzt mal. Sie, oder können Sie was zu sagen? Das heißt Recherche, journalistische Sorgfalt, das braucht man in jedem Fall. Aber dann die Frage der Produktionsprozesse ändert sich ja auch. Und das ist ja auch für die Arbeitnehmer auch eine Herausforderung, weil dann plötzlich man mit, ich meine, der Einsatz des Computers an sich hat das ja schon gebracht in den letzten 20, 30 Jahren, auch im Zeitungsgewerbe. Und das heißt ja nochmal eine verstärkte Umorientierung auf andere Arbeitsprozesse, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen einfach gucken, das ist die Überlegungsfrage auch im elektronischen Bereich, im weitesten Sinne, ich sage mal in Anführungszeichen, im Internet, da bestehen zu können.
Ja, die Grundkenntnisse, Tugenden, Fähigkeiten des Journalismus werden immer gefragt sein, egal auf welchem Medium anschließendes Ergebnis präsentiert wird. Das, denke ich, ist völlig klar. Was wir aber erleben, ist auch ein Stück weit eine Ausdifferenzierung des Journalistenberufes. Es gibt immer weniger den Generalisten, der morgens rausgeht, recherchiert und dann in die Redaktion kommt und schreibt, sondern viele Zeitungsredaktionen haben ja ein sogenanntes Newsdesk-Prinzip eingeführt. Und das beinhaltet in vielen Fällen eine Trennung zwischen Schreibern, die rausgehen, recherchieren, Texte verfassen, und denen, die dann in der Redaktion quasi am Pult die verschiedenen Vertriebswege bedienen. Das ist dann zum Teil, klar, weiterhin die gedruckte Zeitung, es ist das Internet, es sind iPad-Ausgaben, es sind aber auch zunehmend Audio- und Videobeiträge, die dann in die verschiedenen Kanäle eingespeist werden. Und da findet eine sehr starke Ausdifferenzierung statt. Das ist nicht mehr so, dass alle alles machen. Und das ist ein Beispiel, sag ich mal, für den Wandel, der sich auch am Berufsbild da ein Stück weit abzeichnet.
Mhm. Aber das heißt doch dann, oder das wäre jetzt meine Frage, wie ist denn da die Lage? Gibt es da nicht trotzdem so eine Konvergenz, dass jetzt es schon eine gemeinsame Schnittstelle gibt, zum Beispiel von dem Zeitungsspezialisten, dem Radio, dem Video- oder Fernsehspezialisten, die an einem gemeinsamen Thema dran sind. Im besten Falle, gut, das ist jetzt aus unternehmerischer Sicht interessant, da auch eine Verschränkung bieten, ja, dass man in der Zeitung das nachlesen kann, was man vielleicht im Radiobeitrag nur kurz gehört hat. Aber gibt's denn da sozusagen auch ein Aufeinander zu bewegen, oder ist es nach wie vor so, dass in den einzelnen, ich sag mal, Genres oder Bereichen oder auch Vertriebsmedien wegen das doch noch relativ stark isoliert ist? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt eine Reihe von Verlagen, die versuchen, das zu integrieren, indem sie dann arbeitsorganisatorisch das so hinbekommen, dass da möglichst eine Verschränkung stattfindet. Aber es gibt sehr unterschiedliche Modelle und Ansätze. Eine Zeit lang galt das Motto Online First, dass man also zuerst mal digital publiziert. Andere haben es genau umgekehrt gemacht. Da gibt's keine eindeutige Tendenz in den Verlagen. Aber man hat zumindest erkannt, dass man aus diesen verschiedenen Traditionen heraus eigentlich jetzt zu einem einheitlichen Bild einer Marke, egal wie sie publiziert wird, kommen muss, und dass die Leser und die Konsumenten das wiedererkennen, egal ob es eben morgens gedruckt im Zeitungsrohr steckt oder ob ich es über den PC oder wie auch immer empfange.
Okay, ich hätte ja noch eine andere Frage, die mir doch ein bisschen, also das würde mich wirklich interessieren, auch aus Ihrer Sicht, da Sie da im Genre, also im Bereich drin sind. Wie ist denn da, wie wird denn da auch gerade von der Arbeitnehmerseite wahrgenommen, der Wind, der von den, ich sag mal, Amateuren rüberbläst? Insofern, da gibt es nach der Desktop-Publishing-Revolution vor 20, 30 Jahren, gibt es ja jetzt auch sowas, dass es da Blogger, Podcaster, alle möglichen Leute gibt, die letzten Endes für aus dem Amateurstatus, also nicht für Geld, aus persönlichem Interesse Themen bedienen, mit genau den, auf genau den Medien, die sonst durch Verlage besetzt waren, die versuchen da was zu machen, erstmal aus persönlicher Motivation heraus. Manche schaffen das da von sozusagen einer herausragenden Leistung dann auch in ein professionelles Feld überzuwechseln. Da weht ein bestimmter Wind herüber. Wie wird der denn so wahrgenommen? Wie wichtig ist das, oder ist das marginal? Das heißt, naja, da sind ein paar Blogger, ein paar Podcaster, die können wir ignorieren.
Mein Eindruck ist schon, dass das nicht nur wahr, sondern auch ernst genommen wird. Aber nicht als Konkurrenz, sondern das sind auch Quellen, die zum Teil dann von den etablierten Medien auch wiederum ausgewertet werden. Und ich kenne wenig Blogger, die mit ihrem Job wirklich Geld verdienen und reich geworden sind. Die gibt es sicher auch. Aber es sind natürlich ambitionierte Amateure mindestens. Zum Teil sind es auch Vollprofis, die das machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man damit die klassischen Medien in irgendeiner Weise ersetzen kann, weil ein Medium wie eine Tageszeitung hat natürlich den Anspruch, umfassend über alle Gebiete, die interessieren, zu berichten. Das kann ein Blogger in der Regel nicht leisten, der hat sein Spezialgebiet.
Gut, dann warten wir nochmal ab, was da passiert. Genauso warten wir ab, was auch passiert zum Thema PDF und Rundschau, weil das ist ja dann doch eine Frage, wie es da weitergehen kann.
Ja, es wird weitergehen, davon bin ich überzeugt. Und die Kollegen haben jetzt den ersten Streik hinter sich. Der hat gut geklappt, die sind ambitioniert.
Ja, dann wäre jetzt, aber das führt zu weiter, trotzdem noch die Frage nach dem Niveau und der Qualität der Inhalte. Das würde aber heute zu weit führen, denn da gibt's ja auch Tendenzen, dass also das Niveau oder beziehungsweise die Qualität der vermittelten Inhalte oftmals mit der Tendenz nach unten gehen. Was da für die Zukunft zu erwarten ist und wie die Zeitungen und wie die Branche sich aufstellen müsste, um dem entgegenzuwirken, das ist dann vielleicht auch ein Thema für einen anderen Termin, zu dem wir uns nochmal treffen. Ich möchte mich heute ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken, bei uns im Studio, bei Manfred Moos. Er ist Sekretär bei der Gewerkschaft Verdi, Fachbereich Medien hier im Bezirk Frankfurt. Vielen Dank, Herr Moos, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Und ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und wir bleiben in Kontakt, auch wegen dem Pressedienst Frankfurt.
Ja, und ich danke für die Gelegenheit, hier über das Thema sprechen zu können.
Jo, vielen Dank.
Und Uns bleibt noch übrig zu sagen, es geht jetzt hier gleich weiter mit Virusmusik und ja. Rock'n'Call heißt es heute.
Rock'n'Call, ja. Kannst du das anrufen?
Also weiß, nein, hier wird nicht angerufen. Doch, oh. Da kann angerufen werden.
Ach, wir werden uns überraschen. Wir
lassen uns überraschen und die treuen Zuhörerinnen draußen an ihren Radiogeräten, die werden das auch wissen. Aber für uns ist jetzt nochmal wichtig anzusagen, nächste Woche geht es dann hier bei Radio X mit einem ABS-Magazin wieder um 16 Uhr weiter am Mittwoch, aber auf vielfachen Wunsch.
Ja, also wir beugen uns natürlich eurem Diktat, oder?
Ja, genau. Ja, auf vielfachen Wunsch wiederholen wir die Sendung von letzter Woche nochmal, die zum Thema hatte Rote Hilfe und Ermittlungsausschuss und Polizeistrategien in Frankfurt. Und das wurde nochmal gewünscht, dass das nochmal ausgestrahlt wird und dem beugen wir uns. Und da waren die Eta und ich am Start. Also wenn ihr nächste Woche jemanden reden hört und der sagt, das Datum wäre der 9.4., dann bin ich das und das war dann die Wiederholung, oder ist dann, wird dann sein, die Wiederholung der Sendung von eben dem 9.4. Also lasst euch nicht irritieren. Am 30.4. als Ausblick kann ich schon mal sagen, geht es beim ABS-Magazin um Hanf und Legalisierung von Hanf, die Initiativen, die es hier in Frankfurt gibt und Schluss mit Kriminalisierung. Da hat es ja im Frankfurter Römer von den Grünen einen Vorstoß gegeben. Ja, wer sich da interessiert, ist herzlich eingeladen, am 30.4. dann wieder live hier zuzuhören.
Ja, kniffliges Thema. Was heißt knifflig? Da gibt's ganz verschiedene Positionen und ja. Zu Recht verschiedene Positionen und da muss man auch wirklich abwägen und mal genau reingucken und mal gucken, was steckt denn da jetzt wirklich dahinter? Welche Interessen, wer denkt da, aus welchen Motiven zu argumentieren?
Ja. Jo,
werden wir uns anhören.
Und uns bleibt jetzt übrig, noch artig auf Wiedersehen zu sagen.
Ja, das sowieso. Also natürlich weisen wir auf unsere Webseite hin, absmagazin.de. Da könnt ihr auch die ehemaligen Folgen nachhören. Auch diese Folge wird es relativ bald zu hören geben. Könnt ihr euch also nochmal schlau machen. Und wir werden auch an dem Thema jetzt hier insgesamt dranbleiben.
Ja. Ja, so wie wir das eigentlich immer machen oder versuchen, das immer wieder aufzugreifen und euch aus unserer ganz speziellen Sicht der Welt heraus Informationen zu vermitteln. Und für euch, lieben daheim, waren heute hier im Studio.
Ja, einmal der Nils, der jetzt, ja, hier.
Ja, das bin ich. Und der Michael, das
Hallo.
Ist er.
Gut. Ja. Schön, dass ihr da wart. Das war das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Bis nächste Woche, Mittwoch, 16 Uhr.
Und weiter geht es jetzt mit Virusmusik, mit einer Ausgabe von Rock'n'Call.